Dieses Jahr zum Volkstrauertag zu predigen, das ist wahrscheinlich so leicht und gleichzeitig so schwer wie lange nicht. Man muss die Bibel nur aufschlagen und man findet 1000 Texte, die passen. 1000 Texte, die vom Leid der Menschen erzählen, welches Krieg und Zerstörung mit sich bringen. Und noch passender, diese Texte haben ja glücklicherweise alle auch noch direkt mit Israel zu tun. Einem Land, aus dem unser Glaube kommt, einer Religion und einem Volk, das uns als Christen, dem wir uns als Christen höchst verbunden fühlen sollten und mit dem es eine ganz schwierige und traurige Beziehung gibt. Und die seinen Höhepunkt wahrscheinlich im Holocaust fand, einer unvergleichlichen Verfolgung und Hinrichtung hier in unserem Land. Dieser Holocaust ist gleichzeitig einer der Gründe, weshalb es heute den Staat Israel gibt, der im Moment wieder im Kriegszustand ist, verbunden mit viel Antisemitismus auch in unserem Land. Und da schließt sich ein Kreis und man sollte meinen, für so einen Pastor ist das doch jetzt eine Goldgrube, um irgendwas dazu zu sagen. Aber ich sagte ja schon, vielleicht ist es dieses Jahr auch das Schwerste seit langem. Denn es gibt ja viele Fallen dabei. Man darf nicht den Fehler machen, dass Israel aus der Bibel mit dem heutigen Staat Israel gleichzusetzen. Der Staat Israel, der gerade einen Krieg gegen die Terrororganisation Hamas führt, ist aber auch nicht gleichzusetzen mit den Juden, schon gar nicht mit denen hier in Deutschland. Ich habe gelesen, das wusste ich gar nicht, jeder fünfte Bürger Israels ist ein Araber und wahrscheinlich Muslim, sind gar nicht alles Juden. Und es gibt sehr wohl Juden, die hier in Deutschland leben, die unsere Bundesbürger sind und die mit dem Staat Israel gar nichts zu tun haben. Und gar nichts zu tun haben wollen. Und wenn da jetzt in der Bibel irgendwas drinsteht, von wegen, dass in den Häusern Israels Trauer herrscht, wo vorher gefeiert wurde, und dass Gott diese Feier wiederherstellen möchte, dann wäre das doch wirklich falsch zu sagen, Gott will die Hamas vernichten und Israel zu einem super-duper Vorzeigestaat machen. Ganz vorsichtig mit diesen alten Texten. Schwierig. Darum ist mein Vorschlag, und da kann sein, dass der ein bisschen langweilig wird, vielleicht ist es auch ganz spannend, kommt darauf an, wie Sie sich interessieren. Mein Vorschlag wäre, wir gucken uns die Situation vom Propheten Jesaja etwas genauer an. Dann können wir gucken, was das der Text meint, und dann können wir vielleicht gucken, ob das auch etwas für uns heute bedeuten kann. Für die Kriege, die es in unserem Land gab, für die Kriege, die es aktuell gibt. Darum jetzt ein kleiner Exkurs in antike Kriege. So, wir befinden uns ungefähr im Jahr 700, vielleicht 705 vor Christus. Und zur Zeit Jesaja, da gab es zwei Staaten, die wir heute mit dem Volk Israel in Verbindung bringen. Gab gar nicht das eine Land Israel, das gab es schon lange nicht mehr. Es gab einen Staat im Norden, der nannte sich Israel. Und es gab einen Staat im Süden, Jerusalem als Hauptstadt, dieser Staat hieß Juda. Beide hatten einen König und diese beiden Staaten, die kamen mal besser und mal schlechter miteinander klar. Um diese beiden Staaten herum gab es zwei ziemlich mächtige Großreiche. Im Süden die Ägypter, großes Ägyptervolk, kennen wir alle. Und im Norden oder eher so im Nordosten das große Assyrische Reich. Das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit den USA und Russland im Kalten Krieg. Zwei riesige Großmächte und dazwischen so ein paar Länder, die so ein bisschen gucken müssen, wo sie bleiben. Etwa 720 vor Christus marschierte das assyrische Großreich in diese biblischen Regionen ein, in das, was wir heute Syrien, Palästina und Israel nennen. Da sind sie einmarschiert und haben das Nordreich Israel komplett zerstört. Kein Stein blieb auf dem anderen, die Leute wurden entführt. Und es wurde assyrisches Reichsgebiet, wenn man so will. Das Südreich Juda, das ergab sich ziemlich schnell und wurde zu einem Vasallenstaat gemacht. Das heißt, der König war König von Assyriens Gnaden und hat hohe Tribute gezahlt an das assyrische Reich. Das führte natürlich zu einer großen Armut und so weiter, war sehr teuer. Im assyrischen Reich kam 701 allerdings zu einem Thronwechsel. Der alte König starb. Und ein neuer König wurde König von Assyrien, Sanherib hieß er. Und da hatte man sich in Juda, also in Jerusalem, gedacht, das wäre doch eine gute Möglichkeit, vielleicht diese Tributzahlung mal auszusetzen. Geht unserem Volk ja schlecht. Also probte man den Aufstand. Juda verbündete sich mit Ägypten im Süden Und das fanden die Assyrer natürlich gar nicht gut und marschierten direkt ein. Ägypten ließ Juda fallen wie eine heiße Kartoffel, gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Und so kam es zu einer wundersamen Belagerung. Das große assyrische Heer belagerte die Stadt Jerusalem und zerstörte das ganze Land drumherum. Normalerweise, da sind sich heute alle Experten einig, hätte Jerusalem diesem riesigen Heer niemals standhalten können. Aber wie durch ein Wunder brachen die Assyrer die Belagerung irgendwann ab. Jerusalem überlebte bis heute. Warum das so war, ist sehr umstritten. Also der Prophet Jesaja geht natürlich aus von einem Eingreifen Gottes, logisch. Aber wie? Militärexperten, Historiker sind sich sehr uneins. Vielleicht war es eine Seuche, die sich im Heer ausbreitet. Vielleicht gab es Probleme im eigenen Land und man musste schnell zurück. Wir wissen es nicht genau. So, und in diese Zeit der Belagerung, da spricht jetzt dieser Text rein, den ich eben vorgelesen habe. Wahrscheinlich nicht während der Belagerung, sondern eher kurz vorher als Warnung. Der Prophet Jesaja sagt, vertraut nicht den Ägyptern. Probt nicht den Aufstand. Sonst muss ich bald Folgendes verkünden, nämlich schlagt euch vor Verzweiflung auf die Brust. Klagt um die schönen Felder und fruchtbaren Reben. Klagt um den Ackerboden meines Volkes, auf dem Dornen und Disteln wuchern. Trauert um die Häuser, in denen einst Freude herrschte. Die Stadt, in der man ausgelassen feierte. Ich finde, man kann sich das sehr bildlich vorstellen. Die Armee Assyriens kommt und legt alles in Schutt und Asche. Dazu braucht man wirklich kein Hellseher sein. Jesaja hatte wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Menschenverstand. Und es wird noch dramatischer. Jesaja sagt, der Palast steht verlassen da. Der Lärm der Stadt ist verstummt. Burghügel und Wachturm werden für immer zum Schlupfwinkel der Tiere. Der leere Palast ist natürlich ein Zeichen für Führungslosigkeit. Jesaja sagt, wenn die Assyrer uns überrollen, dann wird unser König einen Kopf kürzer gemacht und wir werden einen neuen König kriegen, nämlich den König von Assyrien. Unser Militär wird komplett zerschlagen, unsere Wachtürme holt sich die Natur zurück. Da marschieren dann keine Soldaten, sondern Wildesel und Grasen. Jesaja ist nun offensichtlich ein harter Gegner des politischen Kurses. Andersrum kann man die Frage stellen, ist Jesaja vielleicht zufrieden mit den Umständen, wenn er den Aufstand nicht befürwortet? Also der Staat Juda ist klein und arm durch die Tribute. Das ist doch ungerecht, dass so ein starkes Land sich einfach holt, was es will. Ist Jesaja jetzt zufrieden damit und sagt, naja, dann ist es halt so, müssen wir mit leben? Ich vermute mal nicht, er wohnt ja auch in Jerusalem. Er sagt aber, dieser Plan ist Mist. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Ägypter. Ägypten, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, das kennen die meisten aus der Bibel, ist so ziemlich der Erzfeind Israels. Da war man als Sklaven gefangen. Die gesamte Erzählung der Bibel sagt immer, weg von Ägypten, weg aus der Sklaverei, weg von dem, was dich gefangen hält, hin zu dem, was dich frei macht. Und wenn wir an den Auszug aus Ägypten denken, dann ist es Gott, der Israel herausführt. Und genau auf den verweist Jesaja jetzt auch. Und er sagt, so, also dieses ganze Schreckliche, so wird es bleiben, bis der Geist aus der Höhe über uns kommt und dann wird die Wüste zu fruchtbarem Land. Das ist so dicht bewachsen wie ein Wald. Im ganzen Land herrschen Recht und Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit sorgt für Frieden und sie bringt Ruhe und Sicherheit für alle Zeiten. Jesaja sieht jetzt die Katastrophe des Krieges kommen, aber er sieht auch eine Hoffnung. Er sieht Gott und seine Versprechen. Gott ist ein Schöpfergott. Unfruchtbares Land, das wird von ihm fruchtbar gemacht. Zerstörtes wird heil gemacht. Trauer wird zur Freude. Niederlage wird zum Sieg. Tod wird zum Leben. Und über allem steht, Ungerechtigkeit wird zu Gerechtigkeit. Das sehen wir nicht zuletzt bei der ganzen Geschichte von Jesus Christus. Er wird zu Unrecht verurteilt, er stirbt, aber Gott verschafft ihm Recht und er lebt. Manchmal wird Jesus dann von Christen, nicht von Jesaja, als Beginn der neuen Schöpfung bezeichnet. Und in ihm zeigt sich das, was Jesaja hier ankündigt. Gott kommt aus der Höhe hinunter in unsere Welt. Er bringt Gerechtigkeit und Frieden. Jesaja bezeichnet ihn sogar als den Friedefürst, der kommen wird. Da, wo Menschen ungerecht miteinander umgehen, da geht Jesus gerecht mit ihnen um. Da, wo Dinge kaputt sind, heilt er sie. Es ist so eine Botschaft, die zieht sich durch die ganze Bibel. Echten Frieden kann nur Gott bringen. Und Zerstörung und Leid wird es leider deswegen immer geben. Man kann Jesaja vorwerfen, das klingt jetzt alles ziemlich passiv. Also, egal ob jetzt einer der Weltkriege, der Ukraine-Krieg oder die Situation im Nahen Osten, kann man nichts machen, ist halt so, irgendwann macht Gott das. Und wenn man jetzt Opfer von dieser Gewalt wird, ja, dann ist das halt Pech. Vielleicht wird es dem Himmel besser gehen. Das ist zu leicht und das hilft keinem. Und ich glaube, so meint Jesaja das auch nicht. Ich glaube, er gibt Tipps, mit der Gewalt in dieser Welt umzugehen. Und ich glaube, diese Tipps sind universell. Die galten damals und die gelten auch heute. Auch heute erlebe ich unsere Welt als extrem komplex. Was soll denn Jesaja auch machen? Soll man damals den Deal mit Ägypten eingehen oder soll man weiter darunter leiden, unter den Tributzahlern? Ich verstehe, warum Deutschland Waffen in die Ukraine liefert. Aber ich verstehe auch, dass das den Krieg und die Gewalt in die Länge zieht. Ich verstehe, dass es ganz leicht ist, einen Aggressor auszumachen, wer Schuld hat. Aber dass vieles bei genauerem Hinsehen doch wesentlich komplexer ist und nicht so einfach. Ich verstehe, warum Deutschland Hilfslieferungen in den Gazastreifen schickt, obwohl wir genau wissen, dass die Hamas sich das auch unter den Nagel reißt. Ich verstehe, warum Deutschland hinter dem Staat Israel ist, hinter dem Staat Israel steht, aber dass man auch nicht alles gut finden kann, was dieser macht. Es ist wahnsinnig komplex. Und in dieser komplexen Situation hilft mir dieser Jesaja-Text. Und er gibt mir folgende 5 Tipps. Das erste ist anerkennen. Anerkennen, Zerstörung und Leid gibt es leider immer. Bis Gott nicht endgültigen Frieden bringt, können wir die Probleme in dieser Welt nicht ohne Gewalt lösen. So bitter das klingt. Dabei machen wir uns eventuell sogar selbst mit schuldig. So sehr wir auch versuchen, das Gute zu tun, es wird uns niemals vollends gelingen. Ganz stark hat das Dietrich Bonhoeffer gemacht, der am Ende in seiner Ethik sogar dafür geraten hat, Hitler umzubringen und gesagt hat, naja, im Zweifelsfall muss man eben töten. Wir müssen anerkennen, manchmal geht es leider nicht ohne Leid. Das zweite ist klagen. Jesaja sieht ein Volk in seiner Vision, das klagt. Und klagen meint, die Umstände nicht anerkennen, aber keine Macht haben, sie zu ändern. Es ist vollkommen in Ordnung, verzweifelt zu sein. Wir müssen nicht denken, wir müssen immer noch einen Plan B in der Tasche haben. Wir dürfen auch einfach sagen, das ist doch scheiße, was da gerade im Nahen Osten passiert. Wie die jungen Männer im Ersten Weltkrieg voller Begeisterung in den Krieg gezogen sind, das ist doch unglaublich. Das verschlägt mir die Worte. Das ist Klagen. Das dürfen wir gerne tun. Das dritte ist Trauern. Gewalt hat immer Opfer zur Folge. Und diese Opfer sind nicht nur die Toten. Am Volkstrauertag denken wir auch an all die Familien, die Menschen verloren haben. Hier in unserem Dorf. Oder an die Mütter und Väter, deren Kinder aktuell irgendwo kämpfen. Ganz egal auf welcher Seite. Israel, Palästina, Russland, Ukraine oder wer auch immer. Es ist traurig, dass Menschen sterben. Das vierte ist Hoffen. Wir sind ja nur noch einen Schritt weiter als Jesaja und wir haben den Friedefürst schon kennengelernt. Und doch ist immer noch kein Frieden. Bei all den Bemühungen um den Frieden ist es eine starke Kraft, finde ich, diese Vision Jesajas vom Frieden, von einer neuen Welt vor Augen zu haben. Als Ziel, als Ansporn und als Versprechen. Du wirst Frieden finden. Irgendwann. Dafür hat Gott sich sogar kreuzigen lassen. Du wirst Frieden finden. Das finde ich ganz stark und ganz wichtig, um überhaupt sich um den Frieden zu bemühen. Und das fünfte ist beten. Direkt nach diesem Predigttext kommt so ein langes Gebet von Jesaja. Und jetzt kann man natürlich einwenden, seit Jesaja, also seit ungefähr 2700 Jahren, wird für den Frieden gebetet und schaut in die Welt, nichts ist. Ein Gebet für den Frieden fasst aber diese Punkte, diese ersten 4 Punkte, gut zusammen, finde ich. Im Gebet erkenne ich an, dass ich Gottes Hilfe brauche. Und ich mache deutlich, dass ich mit dieser Situation nicht einverstanden bin. Und es macht mich traurig, was ich erlebe. Und in meiner Bitte richte ich mich nach dieser Hoffnung aus, um mein unruhiges Herz zu beruhigen. Es gibt einen ganz berühmten Satz, der steht manchmal auf so Kirchenkalendern und so drauf. Der kommt vom Kirchenvater Augustinus. Der hat mal geschrieben: Mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Sei es durch eine akute Bedrohung, da kann das Herz mal ganz schön ins Rasen geraten. Oder durch Nachrichten, die uns unruhig machen. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Ich kann mir das nicht mehr antun. Ich kenne das Gefühl auch. In Gedenken an die Opfer und in der Klage über unsere Ohnmacht oder in der Hoffnung auf ein Friedensreich können wir aber neu lernen, für den Frieden zu beten. Es wird unser Herz ruhiger machen. Und ich glaube auch unseren Verstand schärfer, damit wir klügere Sachen sagen. Amen. Ein